Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ich habe das Recht Israels auf einen eigenen Staat immer unterstützt und ich habe immer gegen Antisemitismus gekämpft, sogar in meiner eigenen Community, sagte Belafonte übrigens einmal. Dort in Israel trauert man heute, wie jedes Jahr um diese Zeit, um seine gefallenen Soldaten und Terroropfer. Mehr als 24.000 Soldaten und jüdische Untergrundkämpfer wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums seit 1860 getötet. Fast gleichzeitig beginnen heute Abend die Feierlichkeiten, um an die Gründung des Staates Israel vor 75 Jahren zu erinnern. Am 14. Mai 1948 proklamierte David Ben-Gurion den Staat Israel. Eine Utopie wurde damit Wirklichkeit. Gefeiert wird schon heute, weil die Feierlichkeiten nach dem hebräischen Kalender begangen werden. Ist dieses unmittelbare Aufeinandertreffen von Trauer und Fröhlichkeit etwas, das wir in Israel häufiger erleben? Das habe ich den Historiker und Schriftsteller Tom Segev heute Nachmittag vor der Sendung gefragt.
Man erlebt es im Zusammenhang mit dem Trauertag für Unabhängigkeitstag und Unabhängigkeitstag. Und das ist gezielt von Anfang an so beschlossen. Das hat irgendwie zu tun mit den Auffassungen des Judentums vielleicht und soll zum Ausdruck bringen, dass das Leben gleich weitergeht nach dem Tod. Oder ich weiß auch nicht genau, wie das ist, aber das ist jedenfalls sehr, sehr auffallend für die Unabhängigkeitsfeiern in Israel. Es ertönt eine Sirene, alle stehen still und eine Minute danach ist Feuerwerk.
Sie sagen ja, dass die Staatsgründung Israels eine der dramatischsten Erfolgsgeschichten des 20. Jahrhunderts sei. Was genau macht diese Geschichte für Sie zu einer Erfolgsgeschichte?
Also angefangen hat es in einer grässlichen Stunde Null, gleich nach dem Holocaust. Dann lebte man von Krieg zu Krieg und heute leben fast 10 Millionen Menschen in Israel. Die meisten von ihnen leben besser als je zuvor und sie leben sogar besser als die meisten anderen Menschen auf der Welt. Und sie leben in einem mehr oder weniger demokratischen System, in einer Hightech-Großmacht, wie man manchmal sagt. Ein Land, das imstande ist, sich selber zu verteidigen. Ich glaube auch, dass der Erfolg der hebräischen Sprache eines der interessantesten kulturellen Erscheinungen des 20. Jahrhunderts ist. Es ist ein Land, in dem man eigentlich ganz gut leben kann. Leider haben wir keinen Frieden und leider stehen wir in diesen Tagen gerade vor einer sehr, sehr großen Gefahr für die Demokratie in Israel.
Wo Sie gerade die hebräische Sprache erwähnten, lassen Sie uns vielleicht noch ganz kurz da Station machen. Hebräisch wird als die historische Sprache des gesamten Judentums definiert und Hebräisch ist seit 2018, damals durch das Nationalstaatsgesetz verabschiedet, alleinige Amtssprache in Israel. Warum ist das für Sie auch eine Erfolgsgeschichte?
Ja, weil das eine Sprache ist, die eigentlich nur in Israel gesprochen wird als alltägliche Sprache und weil sie ausgewählt worden ist von fast 100 anderen Sprachen. Wissen Sie, am Anfang des Staates kamen Juden nach Israel aus 70 Ländern, sie sprachen 100 Sprachen. Und irgendwie mussten sie sich einander verständigen und es passierte, dass man sich verständigt mit einer Sprache, die wirklich schon tausende Jahre lang mehr oder weniger so ist.
Sie haben es gerade schon erwähnt, in Israel leben Menschen aus mehr als 100 Ländern, die mehr als 100 Sprachen sprechen. Dadurch ist die Gesellschaft per se ja reich an kultureller Vielfalt und auch an künstlerischer Kreativität. Was macht das denn mit der Gesellschaft? Eint das oder spaltet das?
Beides. Beides. Ich glaube, dass die Sprache bestimmt ein vereinigendes Element ist. Bestimmte historische Erfahrungen sind ein vereinigendes Element. Zum Beispiel ist der Holocaust ein sehr zentrales Element der israelischen Identität. Aber Israel ist auch ein sehr, sehr gespaltenes Land. Und es ist ein sehr, sehr buntes Mosaik von Menschen, was eigentlich ungeheuer interessant ist. Wissen Sie, ich denke manchmal, wenn Sie irgendwen aus der Menge holen in Israel, dann macht er eine Story. Und das ist in manchen anderen Ländern wohl auch so, aber hier ist das sehr, sehr intensiv, dass jeder seine eigene Story hat, die irgendwie an die großen Züge der Geschichte verbunden ist.
Ja, wir haben die Gelegenheit, mit Ihnen über Ihre Story zu sprechen. Sie sind in Israel aufgewachsen. Ihre Eltern sind 1935 vor den Nazis aus Deutschland nach Israel gekommen und dort auch geblieben. Wie lebt es sich denn mit diesen Wurzeln für Sie heute in Israel?
Also ich bin eigentlich auf zwei Ebenen von Identität aufgewachsen, Deutsch und Israelisch. Wir haben zu Hause Deutsch gesprochen. Meine Mutter hat immer sehr, sehr darauf geachtet, dass meine Aussprache perfekt ist und die Grammatik und so. Ich sage meine Mutter, weil mein Vater schon 1948 in dem ersten israelisch-arabischen Krieg umgekommen ist. Als ich zum ersten Mal in Deutschland war, hatte ich das Gefühl, dass alle Leute um mich, das sind alles Bekannte meiner Mutter, ich muss mich vorsichtig und anständig benehmen. Wer weiß, was sie hier dann erzählen. Das ist eben, dass Israel ein so buntes Land ist. Gerade Israel und Deutschland hat seine eigene Problematik noch.
Wie erleben Sie denn den Israel-Diskurs, der gerade in Deutschland stattfindet? In der FAZ heißt es heute, der sei notorisch polarisiert. Erleben Sie das auch so? Also, dass gerade wir Deutschen selten diese Gegensätzlichkeit, Vielfalt und Diversität wirklich zulassen. Wir reden zwar viel darüber, aber leben doch eigentlich nicht. Können wir da von Israel lernen?
Also der Israel-Diskurs in Deutschland hat oft nur sehr wenig zu tun mit Israel. Das ist wirklich eine innerdeutsche Debatte über deutsche Grundwerte. Und ich denke manchmal, dass Israel und die Palästinenser so eine Art Legosteine sind für deutsche Denker und Menschen, die den Diskurs führen. Aber in Wirklichkeit mit Israel nur sehr wenig zu tun hat. Ein zweites Element ist die Annahme, dass Israel noch immer zu der Gemeinschaft der demokratischen Gesellschaften gehört. Und das ist eben jetzt fraglicher als vorher.
Wie schätzen Sie das denn ein? Welche Gesellschaft will Israel in Zukunft sein? Was wäre Ihre Utopie?
Ich kann es Ihnen nicht sagen, was sein wird. Es gibt demografische Voraussagen, dass in 30 oder 40 Jahren die meisten Israelis entweder orthodox sind oder arabisch sind. Es gibt schon heute Schulklassen, in denen die meisten Kinder, die erste Schulklasse, die meisten Kinder sind entweder orthodox oder arabisch. Also es geht vielleicht in diese Richtung, aber ich kann es wirklich nicht sagen. Wissen Sie, meine Prognosen sind immer falsch.
Eine Prognose, die Sie im Vorgespräch gemacht haben, ist, dass Sie sagen, bei den derzeitigen Protesten geht es den Menschen eigentlich gar nicht um eine Kritik an der Justizreform, sondern eigentlich steht die Demokratie zur Debatte.
Die Justizreform ist ein sauberer Name für einen undemokratischen Putsch, der geplant ist und noch nicht wirklich Wirklichkeit geworden. Aber eben das ist die Gefahr. Es handelt sich wirklich um die Grundwerte der Gesellschaft. Es handelt sich um eine Regierung, wie wir sie noch nie hatten. Es gab niemals eine Regierungskoalition in Israel, die von so rechtsradikalen, rassistischen, antidemokratischen, theokratischen Kräften abhängig war. Netanyahu selber, er ist abhängig von dieser Koalition und das ist eben eine wirkliche Gefahr. Die ist jetzt ein bisschen wegen den Unabhängigkeitsfeiern vielleicht ein bisschen an den Rand gestellt, aber kommt bestimmt wieder zur Debatte, gleich nächste Woche oder nächsten Monat.
Der Schriftsteller Tom Segev mit seinem Blick auf Israel und dessen Staatsgründung vor 75 Jahren. In seinem neuesten Buch Jerusalem-Ecke Berlin finden sich übrigens zahlreiche weitere persönliche Erinnerungen des Historikers.